Das Buch der Bücher, ein Buch mit 7 Siegeln. Die Heilige Schrift. Richtig, die Rede ist von der Bibel. Sie gehört zu den grundlegendsten Elementen des Christentums. Wenn man sie liest und auf scheinbare Widersprüche darin stößt, kann einem die Bibel tatsächlich wie ein mit 7 Siegeln verschlossenes Buch vorkommen, das man gerne entschlüsseln würde, aber man weiß einfach nicht wie. Daher begrüßt sie jetzt zum Grundkurs des Glaubens deutschlandweit auf Radio Horeb und auch in Südtirol auf Radio Maria Südtirol aus der bayerischen Landeshauptstadt in München Leon Bichler herzlich zu unserer Sendereihe Frag den Prof zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unserem Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu allen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich scheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie Ihre Frage zu einer schwierigen oder unverständlichen Bibelstelle live an unseren Fachmann unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte folgende Nummer wählen. 0049 89 517 008 008. In wenigen Augenblicken starten wir mit den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer zur Bibel und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg. Herzlich willkommen, grüß Gott, Herr Professor Berger. Es freut mich, dass Sie sich wieder Zeit für uns nehmen. Professor Berger?
Ja, hallo.
Herzlich willkommen, hallo. Professor Berger, bevor die ersten Hörer anrufen mit deren eigenen Fragen, möchten wir aus der Redaktion von Ihnen gerne erfahren, was es denn mit dem Beginn des 16. Kapitels im Lukas-Evangelium auf sich hat. Dort ist nämlich die Rede von einem Verwalter, der den Besitz seines Herrn veruntreut und dafür im Evangelium sogar gelobt wird. Können Sie uns diese Stellen bitte kurz vorlesen und uns dieses Gleichnis dann bitte auch gleich entschlüsseln?
Ja, Jesus berichtet dort von einem lebenstüchtigen Verwalter. So haben wir das in der Überschrift genannt. Ein Verwalter, der also angeklagt wird, die Güter seines Herrn zu verschleudern und vor seinem Rausschmiss versucht er sich neue Freunde zu verschaffen, indem er sie einbestellt und sagt, schreibt die Schuldurkunden um, schreibe nicht, ich schulde 100 Maßkrüge, sondern Maßkrüge voller Öl, sondern schreibe 50. Es wird also dort Veruntreuung in Einheit mit Urkundenfälschung begangen. Er stiftet zur Urkundenfälschung an, der Verwalter. Und dann heißt es, Jesus, der Herr, lobte den Verwalter. Und unsere Übersetzung heißt es, denn obwohl die Anstiftung zur Urkundenfälschung ein Vergehen war, hatte er nicht dumm gehandelt. Die Weltkinder, sagt Jesus, sind im Umgang miteinander oft klug. Die Gottes- oder Lichtkinder sind dumm im Vergleich dazu. Ich fordere euch auf, seid klug, kauft euch mit dem Geld, das ihr habt aus der ungerechten Welt, Freunde, die euch dann in die ewigen Häuser im Himmel aufnehmen, wenn hier alles vorbei ist. Jesus lobt also den Menschen, der kriminell gehandelt hat. Und dieses, sagt er, ist ein Vorbild für euch Christen. Ihr müsst auch damit rechnen, dass ihr auf einen Zeitpunkt zulebt, in dem ihr Freunde bitter nötig habt. Das ist der Vergleichspunkt. Der ungerechte Verwalter schafft sich Freunde und auch ihr Christen sollt euch Freunde schaffen mit dem Geld, das ihr habt. Das heißt, ihr sollt Geld spenden für Menschen, die dann eure Freunde werden und für euch eintreten, wenn es darauf ankommt, im Gericht vor dem Himmel. An diesem Gleichnis ist fast alles unverständlich oder anstößig. Aber man hat inzwischen gelernt, seit etwa 100 Jahren nach der Pointe von Gleichnissen zu fragen. Und die Pointe besteht hier darin, dass man, wenn es um Seelenheil geht, alles versuchen soll, dass man dann auf den eigenen Vorteil erpicht sein soll, auch wenn es anstößig ist, auch wenn es Umgang mit ungerechtem Gut in der Welt ist, ungerechter Umgang. Aber das kann man legitimieren, weil es Freunde schafft, die dann für einen eintreten. Interessant ist, dass die Freunde nicht eintreten sollen, weil man für sie gebetet hat, sondern weil man sie quasi mit Geld bestochen hat. Schafft euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Das heißt, durch unsere Spenden schaffen wir uns Freunde für den Himmel. An dieser Pointe vor allen Dingen haben zu allen Zeiten besonders evangelische Christen Anstoß genommen. Sie haben gesagt, erstens geht es um ein kriminelles Verhalten und zweitens geht es um eine Art Ablass, also um eine Geldspende, um über bestochene Menschen in den Himmel zu kommen. Das, hat man gesagt, geht beides nicht. Ich finde, dass man an diesem Text viel über Jesus lernen kann. Jesus ist kein Mensch, dem der Anstand über alles geht, sondern er sagt, auch ein unanständiges Verhalten kann in äußerster Not dazu beitragen, dass ihr gerettet werdet. Ja, und zum anderen geht es um den Umgang mit Geld. Der Sorgen für andere Menschen besteht nicht nur, indem wir für sie beten oder fromme Werke tun, sondern direkt Freunde schaffen mit dem Geld. Jesus ist also ganz realistisch hier, er setzt Verhältnisse und Handlungen des üblichen bürgerlichen Lebens in Verhältnis zu dem, was für den Himmel erforderlich ist.
Jesus gewichtet hier also die Freundschaft mit Menschen, eben Menschen gewinnen zu können für das Himmelreich, deutlich höher als die materiellen Güter, kann man das so sagen?
Ja.
Ja, vielen Dank für die Entschlüsselung dieses schwierigen Gleichnisses vom untreuen Verwalter in Lukas 16. Und als erste Anruferin habe ich jetzt eine Dame in der Leitung, die aus Steinwedel bei Hannover anruft. Und sie hat zwei Fragen, beziehungsweise eine Frage zu zwei Stellen, nämlich einmal Matthäus 11,11 und Lukas 7,28, wo es um Johannes geht. Aber das möge sie jetzt selber genauer erklären. Ich begrüße ganz herzlich bei Radio Horeb Frau Vollmer. Hallo.
Hallo, guten Tag, Herr Professor.
Ja, hallo.
Meine Frage ist, also Matthäus 11,11 und Lukas 7,28, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, Amen, ich sage euch, unter den von einer Frau Geborenen ist kein größerer als Johannes der Täufer. Aber der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Wie geht das? Also ich habe diese Stelle im Buch, also abgesehen vom Testament, von Der Herr von Romano Guardini gelesen. Und ich habe gedacht, aber mit der Erklärung, das habe ich trotzdem nicht verstanden, die Stelle.
Also
Romano Guardini versucht es zu erklären, aber ich habe es auch nicht verstanden.
Einmal geht es darum, dass Johannes der Täufer von Jesus bewundert wird, mehr als alle Propheten, weil Johannes der Täufer im Widerstand gegen den König Herodes, den er tadelt, sein Leben verliert. Weil er tritt ein gegen die Ehegeschichten von König Herodes und das muss er mit dem Leben büßen. Hier sagt Jesus, dies ist ein ganz klares Zeugnis für Gottes Gebot, so klar wie bei keinem anderen Propheten. Kein anderer Prophet gibt dafür sein Leben. Und das bedeutet, in der Heilsgeschichte Größe. Das bedeutet Anerkennung, Mut. Und das hatte auch die Folge, dass man Johannes den Täufer bewundern kann. Und dann ist die zweite Schwierigkeit, dass Jesus sagt, selbst der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Was heißt das? Das heißt, die irdischen Maßstäbe sind mit den im Himmel nicht zu vergleichen. Wenn man in den Himmel kommt, gelten andere Maßstäbe, nämlich an den Messias Jesus Christus glauben. Und diese neue Art von Mut und auch die neue Art von Martyrium, die dadurch erforderlich ist, ist größer und wichtiger als alles andere. Auf Deutsch gesagt, vorher ging es nur um die Ehepolitik eines Königs und den Mut dagegen aufzustehen. Und jetzt geht es um mehr, nämlich um eins werden mit dem Sohn Gottes, glauben an den Sohn Gottes. Das bedeutet ein Leben voll Verfolgung und Verleumdung und auch Martyrium für alle.
Also im Himmel gelten andere Maßstäbe, ja. Danke.
Im Himmel gilt nicht der Mut, den wir bewundern, sondern im Himmel gilt die Verbundenheit mit Jesus.
Ja, danke. Und dann habe ich die Frage in diesem Buch von Romano Guardini, also das Buch hat den Titel Der Herr. Und da steht vorne ein lateinisches Vorwort. Da hilft mir aber auch kein lateinisches Wörterbuch. Es heißt Peregrinantibus et Iter Agentibus. Was heißt das?
Denen, die pilgern und einen Weg machen und auf dem Wege sind.
Ah.
Pilgern,
ja,
tun die Christen als das wandernde Gottesvolk. Und so heißt es ja auch in dem Lied. Wir pilgern ohne Ruhe auf die himmlische Heimat zu. Das ist ein Bild für Christen überhaupt. Das Christentum als Pilgerreise.
Ah, danke. Ja, vielen Dank. Dann ist alles beantwortet für mich. Dankeschön.
Okay.
Danke.
Ja, vielen Dank auch für diese erste Hörerfrage und damit Grüße nach Hannover. Und jetzt dürfen wir als zweites in der Sendung eine Dame aus der Nähe von Sachsen begrüßen. Und zwar ruft sie aus dem Frankental an. Ich begrüße ganz herzlich bei Radio Horeb Frau Metzner. Hallo.
Schönen guten Tag. Auch schönen guten Tag, Herr Professor.
Ja, hallo.
Ich rufe aus Frankenberg in Sachsen an. Ja, Frankenthal ist aber
Verzeihung.
Richtig. Eine kleine Frage. Ich habe gelesen bei Genesis 3, nach dem Sündenfall, seht, der Mensch ist geworden wie wir. Er erkennt Gute und Böse. Und so, also mir geht es ja darum, wie wir, wer ist wir, mit wem redet denn Gott da?
Ja, das ist eine Feststellung
das hab ich auch schon
an die Menschen. Sie ist an die Menschen gerichtet und das Wir ist der Plural der Majestät.
Ach so. Ah, ja, gut.
Also wenn jemand so hoch erhaben ist wie Gott, dann kann er im Sinne seines Hofstaates reden.
Ja, genau. Das
so wie der Regierungssprecher sagt, das Bundeskanzleramt ist dieser Meinung. Ah.
Gut, ja, dann.
Bitteschön.
Das ist eine schöne Erklärung. Dankeschön, auf Wiederhören.
Ja, herzlichen Dank für diese Frage und Grüße nach Sachsen. In wenigen Minuten geht's bei uns weiter mit der Sendung Frag den Prof zur Bibel. Ihre Möglichkeit, Ihre Fragen zur Bibel live an unseren Experten Professor Dr. Klaus Berger zu stellen. Schreiben Sie sich jetzt schon mal die Nummer dafür auf und in wenigen Minuten geht's dann nach der Liedpause weiter. In der Zwischenzeit können Sie anrufen und zwar unter 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands wählen Sie bitte die 0049 89 517 008 008. Bis gleich, bleiben Sie dran. Hörsaal-Feeling auf Radio Horeb und Radio Maria Südtirol im Grundkurs des Glaubens mit einer neuen Folge von Frag den Prof zur Bibel. Herr Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg steht Ihnen jetzt Rede und Antwort. Eine besondere Gelegenheit. Rufen Sie jetzt mit Ihrer Frage zu einer unverständlichen Bibelstelle an unter 089 517 008 008. Als ersten Anrufer darf ich aus Radolfzell ganz herzlich bei Radio Horeb begrüßen Herrn Hager. Grüß Sie Gott und willkommen bei Radio Horeb.
Grüß Gott, die Herren. Ja. Eine Frage, Herr Professor. Und zwar beziehe ich mich auf Markus 11, Verse 12 bis 14, wie Jesus an einen Feigenbaum kommt und ihn verflucht, weil er noch keine Früchte trägt. Ich habe mal die Auslegung gehört, Jesus hätte damit andeuten wollen, dass er keinen Glauben findet. Würden Sie das auch bestätigen oder wie sehen Sie das?
Ja, vielen Dank für die Frage. Die Menschen fragen mich oft, warum verflucht Jesus einen unschuldigen Feigenbaum? Und noch dazu heißt es, es war nicht die Zeit für Feigen.
Ja, ja.
Es ist also Frühling und nicht Herbst. Und Jesus nimmt die Blätter, die er sieht, als ein Zeichen. Diese Verfluchung, die er hier vornimmt, nennt man eine Zeichenhandlung. Zeichenhandlungen sind dazu da, dass mit ihnen eine Botschaft verbunden ist. Die Botschaft bedeutet eine symbolische Tat. Wenn es bei euch so bleibt, liebe Leute, wie bei einem Baum, der nur Blätter hat, guckt euch das an, dann habt ihr nur Unglück zu erwarten und dann blüht euch kein Paradies als Hoffnung, sondern dann geht ihr runter in euren eigenen Sünden. Es geht also um einen einzelnen Zug aus dem Leben, den man sieht, ein Baum, der noch keine Blätter hat, und er verflucht nicht diesen Baum persönlich, sondern die Tatsache, dass es keine Früchte gibt. Das fasst er hier in den Blick und sagt, das ist eine Tatsache, vor der ihr euch hüten müsst. Ihr wisst genau, wie das gemeint ist.
Selbst wenn man also noch keine Früchte, man könnte doch sagen, ja, es könnte aber doch so weit kommen, dass man auch mal Früchte trägt, nicht?
Ja, dafür gibt es ja andere Gleichnisse, die das korrigieren.
Ja.
Da soll ein unfruchtbarer Feigenbaum umgehauen werden und der Gärtner sagt, aber warte mal noch ein Jahr, dann bringt er vielleicht Früchte. Das ist in der Politik auch so, warte mal noch ein Jahr, dann gelingt es vielleicht.
Ja. Gut, ja, vielen Dank, Herr Professor.
Bitte schön.
Alles Gute, Grüße nach Radolfzell.
Ja, danke schön.
Als nächstes haben wir eine Anruferin aus Augsburg in der Leitung und ich begrüße ganz herzlich Frau Ludwig. Hallo.
Hallo, grüß Gott zusammen. Meine Frage schließt sich an diese Stelle von der ersten Anruferin nochmal an dieses, wo Gott in der Mehrzahl von sich spricht. Da habe ich mal gehört oder gelesen, das könnte man als Hinweis auf die Dreifaltigkeit schon irgendwie deuten.
Ja, das tun viele der Kirchenväter, die Schrift des Alten Testamentes ganz im Sinne der christlichen Lehre von der Dreifaltigkeit sehen und lesen. Ich denke, dass das nach heutigem Verständnis ein bisschen anachronistisch ist, denn damals haben die Leute nicht an einen dreifaltigen Gott geglaubt.
Ja.
Dass vielmehr auf jeden Fall aber Gott als ein nicht einfaches Wesen erscheint. Das ist nicht, Gott ist nicht ein Punkt, Gott ist nicht eine einsame Kerze in der Gegend, sondern Gott ist eine Fülle und normalerweise sagt das Alte Testament, das ist Gott in der Mitte der himmlischen Heerscharen. Das ist genauso ein Plural, nicht? Die Engel sind der Rat Gottes, die reden mit.
Mhm. Okay, ja, vielen Dank.
Bitte schön.
Alles Gute.
Danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes dürfen wir eine Frage an Sie, Herr Professor Berger, von einem Anrufer übermitteln, der anonym bleiben möchte und der aus der Nähe von Regensburg anrief. Er hat nach der biblischen Grundlage für das Gebet für Verstorbene in der katholischen Kirche gefragt. Also im Gottesdienst in der Heiligen Messe wird ja immer wieder für Verstorbene gebetet und auch so betet man häufig für die armen Seelen oder für Verstorbene im katholischen Bereich. Aber jetzt sagt dieser Anrufer, er hat da im Alten und Neuen Testament nirgends was dazu gefunden. Gibt es da denn Stellen?
Also es gibt im Alten Testament in den Makkabäerbüchern einen Text, der auch im Requiem zitiert wird, wonach es gut ist, sogar Opfer darzubringen für die Seelen der Verstorbenen. Aber die Makkabäerbücher werden von vielen als spät eingeschätzt und von den Protestanten nicht anerkannt. Und das wäre auch, finde ich, zu wenig. Das, was wirklich weiterhilft, ist der Gedanke, dass die verstorbenen Christen nicht tot sind. Sie sind nicht weg, sondern sie sind lebendig, auf eine Weise, die wir uns das nicht vorstellen können, mit Jesus im Himmel. Und so wie es Fürbitte auf Erden gibt, dass die Christen füreinander beten, so gibt es auch Fürbitte für die Verstorbenen und sogar der Verstorbenen für die Lebenden. Weil die Kirche weiterlebt. Die Kirche ist nicht mit dem Tod zu Ende. Die verstorbenen Christen gehören weiter zu uns. Und das, was Himmel und Erde verbindet, ist wie schon am Anfang der Schöpfung das Wort. Dort das Wort Gottes und im Alten Testament dann das Wort des Gebetes. Und eine besondere Art von Gebet ist die Fürbitte füreinander. Sie ist das wichtigste Attribut des Gottesvolkes. Das können wir bei der Gelegenheit aus der Bibel klar erkennen. Betet für eure Feinde, sagt Jesus sogar.
Also und damit sind dann auch bei Jesus die Verstorbenen mitgemeint? Also auch für die verstorbenen Feinde?
Das Neue Testament auf die Verstorbenen blickt, müssen wir schon genau darauf achten, wo das geschieht, weil das nicht einfach selbstverständlich ist. Es ist auch für Juden damals nicht selbstverständlich, dass die Verstorbenen im Himmel sind, sondern das normale jüdische Verständnis, und auch, so war das auch bei den Hörern Jesu, haben noch nicht einmal an die Unsterblichkeit der Seele geglaubt. Mit Jesus Christus und der Taufe auf ihn ist das etwas anderes. Und wenn wir etwas über die toten Christen erfahren wollen, müssen wir bei Paulus nachgucken, zum Beispiel im 2. Korintherbrief, Kapitel 4 und 5. Dort ist davon die Rede, dass bei Jesus lebendig sind die Menschen, die auf ihn getauft sind. Das ist so vorstellbar, durch die Taufe sind wir mit Jesus ein Leib und untrennbar mit ihm verbunden. Wir sind eine Familie. In Römer 8 sagt Paulus deshalb, nichts kann uns trennen von der Liebe, das ist eine familiäre Geschichte, die uns in Jesus Christus offenbart wurde und dann die Liebe Gottes an der wir durch Jesus Christus Anteil haben. Also weil wir mit ihm ein Leib sind, zieht er uns mit, gehören wir auch nach dem Tode zu ihm.
Und wie sehen das Juden heute? Glauben die heute denn an ein Leben nach dem Tod?
Das ist unterschiedlich. Es gab schon zur Zeit Jesu vier verschiedene Richtungen im Judentum. Das muss ich nicht alles aufzählen, aber die Pharisäer etwa haben daran geglaubt, dass die Menschen nach dem Tod weiterleben und auch auferstehen werden.
Also ist sozusagen durch Jesus auch in manchen Juden jetzt ganz neu erst entstanden die Hoffnung auf ein Leben danach?
Ja, das kann man so sagen. Obwohl es eben, wie gesagt, schon zur Zeit des Neuen Testamentes dazugehört Und Jesus steht den Pharisäern nahe und Paulus war Pharisäer, bevor er Christ wurde. Deshalb bereitet diesen beiden der Glaube an die Auferstehung und das Leben nach dem Tode keine Probleme. Das ist wie selbstverständlich. Daher gibt es auch bei Jesus die Geschichte von Lazarus und Abraham in Abrahams Schoß und das Gespräch, das Lazarus mit Abraham führt, dass also die Reichen auf der Welt nicht extra noch es nötig haben, dass ihnen Propheten geschickt werden, sondern sie haben die Tora. Also im Himmel, im Schoß Abrahams haben das die Juden sich vorgestellt, kann man miteinander reden.
Also auch schon eine erste Vorstellung eines Lebens danach für die Gerechten nach jüdischer Vorstellung.
Deshalb sagen die Juden, man ruht in Abrahams Schoß. Und bei Mädchen, sie ruhen in Sarahs Schoß.
Ja, vielen Dank für diese Hintergrundinformationen und für diese Einsichten in die Bibel. Als nächstes erhofft sich von Ihnen Herr Ruppert aus Germering eine Antwort auf seine Frage, die er jetzt selbst stellen darf. Herzlich willkommen bei Radio Horeb. Hallo.
Ja, grüß Gott zusammen. Also ich wollte nochmal auf das eine Bibelstelle Bezug nehmen, wo es geheißen hat, wo Jesus sagt, unter dem Weibe, von dem Weibe geboren ist kein größer auferstanden als Johannes der Täufer, doch der Kleinste im Himmelreich ist größer als er. Weil da habe ich einmal eine andere Bibel, also auch eine Bibelauslesung dazu gelesen. Das ist allerdings schon Jahre her. Jetzt vermischt sich das ein bisschen auch mit meiner persönlichen Ansicht, darum kann ich nicht mehr ganz genau das auseinanderhalten. Aber bei mir war es ja so, also ich habe mir vielleicht auch grundsätzlich dazu gesagt, dass eigentlich Maria ist ja die Größte im Himmelreich. Und sie ist halt deshalb auch die Größte, kann man so sagen, weil sie ja letztlich die Kleinste ist, weil sie sich am meisten klein gemacht hat. Und wie soll ich sagen, also die Demütigste auch ist. Das könnte man ja so sagen, gell. Und da hat jemand hat da, also das war irgendein Heiliger war das, ich kann jetzt bloß nicht mehr sagen, wer, der hat gesagt, da handelt es sich um den heiligen Josef. Weil da der heilige Josef bei der Geburt praktisch nicht so geheiligt worden ist wie der Johannes der Täufer, der wo er im Mutterschoß ja von Jesus geheiligt worden ist. Aber er ist dann, hat sich vollkommen Gott hingegeben, vielleicht in gewisser Weise sogar ein bisschen mehr noch wie Johannes der Täufer und deshalb ist er größer. So ungefähr war das. Was würden Sie dazu sagen, zu dieser Auslegung?
Also in der Bibel steht nicht, wer der Größte oder der Kleinste im Himmelreich ist, ja, wie er geheißen hat. Weder von Maria, noch von Josef, noch von irgendeinem anderen. Mhm. Weil das allein Gottes Sache ist. Was wir aus dem Evangelium entnehmen können, ist nur, dass Gott das, was klein ist, besonders liebt. Also wenn Jesus einen 3-jährigen Buben nimmt und ihn den Jüngern vorstellt und sagt, der ist der Größte, dann heißt es, wie Sie richtig gesagt haben, die Demut und die Kleinheit und die Bescheidenheit und alles auf eine Karte setzen können, das macht Größe aus. Aber wer das nun im Einzelnen ist, wissen wir nicht. Das ist für uns vielleicht auch nicht so wichtig. Wichtig ist nur, dass überhaupt Größe auf Erden etwas anderes ist als Größe im Himmel. Und dass die Bedingungen andere sind. Größe auf Erden hat man, indem man berühmt ist, wie jetzt die Greta, die wird gefeiert als die Stiftgründerin der Generation Greta und soll einen Nobelpreis kriegen und so weiter. Das ist größer auf Erden, ein fadenscheiniger Ruhm. Und mich würde interessieren, ob dieses Mädchen Christin ist. Und wenn sie Christin ist, dann hat sie was viel Besseres als irdische Berühmtheit und als jeden Nobelpreis.
Ja, ja. Gut, danke Ihnen, gell?
Alles Gute nach Germering. Ja, auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, als nächstes haben wir eine Dame, die ebenfalls aus Germering anruft und die gerne anonym bleiben möchte. Und jetzt heiße ich Sie ganz herzlich willkommen auf Radio Horeb. Hallo.
Ja, grüß Gott, Herr Professor Berger.
Hallo.
Ich habe eine Frage und zwar, mich wundert es immer beim Glaubensbekenntnis, wenn es heißt, der eingeborene Sohn, ist da der als Einziger gemeint oder ist das Eingeborene, ist er bei uns für für Urwäldler gedacht gewesen, dieses Wort. Und das wundert mich einfach immer. Ich weiß nicht, was ich mir da denken soll.
Ja, das Wort hatte eine besondere Geschichte in der deutschen Sprache. Und wenn man das Glaubensbekenntnis so formulieren müsste, dass es Menschen verstehen, dann müsste man es da anders übersetzen. Das ist ganz klar. Und ich habe auch schon gehört, dass es eine verständliche Übersetzung war, wenn man gesagt hat, der Einziggeborene.
Ja, das ist
Monogenes heißt es auf Griechisch und das heißt der Einzige, der geboren wurde, der einzige Sohn.
Ah ja, so ist das gut. Jetzt kann ich das einordnen. Vielen Dank.
Bitteschön.
Wiederhören.
Wiederhören. Als nächstes ruft eine Dame aus Mönchengladbach mit ihrer Frage zur Bibel an Sie, Herr Professor Berger, an und ich begrüße ganz herzlich Frau Jennissen. Hallo.
Guten Tag, Herr Professor.
Ja, hallo.
Ja, und zwar geht es um Lukas 8 mit der Drachne. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also jetzt sollen wir eine Lampe anzünden und fegen das ganze Haus und dann finde ich nur so ein kleines Geldstück und bin dann glücklich. Das wird anders ausgelegt, aber ich weiß nicht, wie es ausgelegt wird.
Ja, das Gleichnis steht in Lukas 15 zusammen mit zwei anderen, wo es auch um das Wiederfinden des Verlorenen geht. Beim verlorenen Sohn, der wird wiedergefunden und das verlorene Schaf wird wiedergefunden und die verlorene Drachme auch. In allen drei Fällen ist die Freude überschwänglich und fast unverständlich. Das haben Sie richtig wahrgenommen. Wie kann man ein Fest veranstalten, wenn man einen Groschen wiedergefunden hat oder ein 2-Cent-Stück? Wie kann man, wenn man doch 99 Schafe hat, das eine Problemschaf so feiern, dass man geradezu die anderen drüber vergisst? Und bei dem verlorenen Sohn sagt der Ältere mit Recht, dass er so freundlich noch nie behandelt worden ist. Also in allen drei Fällen geht es um dasselbe, nämlich die unwahrscheinliche Freude als Reaktion auf eine unwahrscheinliche Geschichte. Denn dass man einfach einen verlorenen Sohn anstandslos wieder aufnimmt und ein Fest feiert, ist genauso unwahrscheinlich, wie dass man in einem Haus eine ganz kleine Münze wiederfindet. Jesus will daran nur deutlich machen, das haben wir auch vorhin schon mal gehört, das Kleinste wird am größten geschätzt. Das kleinste Kind ist das Größte. Und die kleinste Gabe, die die Witwe, das Schärflein der Witwe im Tempel spendet, dafür kommt sie in den Himmel und wenn man nur einen Schluck Wasser den Christen an der Tür gibt, dann kommt man in den Himmel. Es ist also nicht das Prunken mit anständigen Taten und es ist nicht der Anspruch darauf, ich müsste jetzt eigentlich einen Orden bekommen vom Bundespräsidenten, sondern es ist das Kleine, an dem man ersehen kann, was Staunen ist und dass Menschen durch das Staunen den leichtesten Zugang finden zu Gott. Wenn man darüber staunt, jeden Morgen, dass die Milch nicht sauer geworden ist, die man zum Müsli isst und dass es überhaupt noch Vögel gibt, die einen morgens wecken, trotz aller Dinge, die wir veranstalten, dann ist dieses Staunen die Quelle für die Dankbarkeit und das ist schon der halbe Glaube.
Ja, wo Sie das jetzt so alles sagen, also mit dem Sohn, der verloren ist und mit dem verlorenen Schaf, also das habe ich sofort begriffen. Jetzt habe ich, wo Sie das so erzählen, es geht ja jetzt um 10 Drachmen, es geht um Geld.
Eine Drachme.
Also 10 Drachme hatte die Frau ja. Und oder so kann man das auch so deuten, wenn jetzt einer nur immer, also er hat ja Jesus noch gar nicht gefunden und läuft immer nur den Mammon nach. Also es geht eigentlich immer nur ums Geld. Dann bin ich glücklich. Und jetzt das kleine Geldstück, soll das vielleicht Jesus sein? den ich dann gefunden
habe. Diese Deutung
hab.
Gibt es im Mittelalter, da hat man gesagt, die Osterkerze wird entzündet, weil man damit den armen Sünder findet. Also das Wiedergefundene ist der arme Sünder und die Osterkerze wird angezündet, um das Haus auszuleuchten. Nein, es geht bei allen drei Gleichnissen eigentlich um die Mitfreude. Dazu werden die Christen ermuntert und das hat einen aktuellen Sinn in einer Gemeinde. Da gibt es Leute, die jahrelang nicht dabei waren, die ausgetreten sind und wieder reinkommen. Es gibt Leute, die erst in ihrer letzten Lebensphase vor dem Tod sich bekehren. Und dass man über solche nicht redet, sondern, also nicht reden führt, abschätziger Art, sondern sich mitfreut. Hauptsache, ihr seid dabei. Hauptsache, es ist gelungen, etwas wiederherzustellen, was vorher geschmerzt hat. Egal, wie groß der Verlust war.
Herzlichen Dank, Herr Professor Berger, für diese Auslegung und damit für die Beantwortung der Frage unserer Hörerin aus Mönchengladbach, an die ein herzlicher Gruß geht. Und als nächstes haben wir einen Anrufer aus Elster-Pregnitz in der Leitung. Wir begrüßen ganz herzlich bei Radio Horeb Herrn Fleischer. Hallo und willkommen bei Radio Horeb.
Guten Tag.
Ja, hallo.
Herr Professor, ich hätte mal eine Frage von der Kirchengeschichte. Ich habe das Buch von Benedikt XVI, die Offenbarung des Johannes, gelesen. Kein Buch mit 7 Siegeln. Und da schreibt er auf der Seite 51, die Zukunft der neuen Menschheit ist Gott. Eine allererste Vorwegnahme dessen ist seine Kirche. Wenn ihr könnt, lest aufmerksam ihre Geschichte. Ihr werdet merken, dass die Kirche im Laufe der Jahre nicht altert, sondern im Gegenteil immer jünger wird, weil sie dem Herrn entgegengeht und sich immer mehr der einzig wahren Quelle nähert, der die Jugend, die Erneuerung, die Lebenskraft entspringt. Das schreibt der Papst ja so. Und ich habe keinen Zweifel, dass das, was er schreibt, hier auch korrekt ist. Aber ich kann es nicht richtig verstehen. Die Kirche wird immer jünger. Und ich habe hier gerade vom Pfarrer Kocher im Programmheft auch gelesen, wo er ja auch die ganzen Probleme in der Kirche jetzt im Moment beklagt. Können Sie mir da weiterhelfen?
Ja, das Entscheidende ist, dass die Kirche im Laufe der Zeit Erfahrungen sammelt und mit diesen Erfahrungen manche Dinge nicht wieder vorkommen lassen kann. Wir sind jetzt durch die Ereignisse der letzten Jahrzehnte, die jetzt alle auf uns zukommen, gebrannte Kinder. Und wir haben dazugelernt, in dem Punkt muss man mehr aufpassen. Genau wie im 19. Jahrhundert, da hat man gesagt, man muss stärker darauf achten, sich die Hände zu waschen, damit man sich nicht ansteckt. Man macht neue Entdeckungen und das bereichert das Leben. Und die Geschichte der Kirche geht durch Krisen und schwere Sünden hindurch. Denken Sie nur an die Hexenverfolgungen, die auch von der Kirche unterstützt wurden. Denken Sie an die Ketzerverbrennungen, wie unseren Freund Savonarola, einen heiligmäßigen Dominikaner in Italien. Ich denke, dass gerade durch solche Geschichten die Menschen in der Kirche wachsamer werden, aufmerksamer werden und auf das Richtige, auf die richtigen und wichtigen Punkte Wert legen. Darauf käme es an. Nicht auf Nebensächlichkeiten. Zu diesen Nebensächlichkeiten gehört auch vielleicht, wie viel Geld eine Diözese hat. Und zu den Nebensächlichkeiten gehört auch, wie viele Katholiken es nun im Verhältnis zu der Zeit vor 10 Jahren in Deutschland gibt. Das ist alles nicht wichtig. An Kindern kann man lernen und auch an Jugendlichen, dass sie brennend interessiert sind an dem, was entscheidend wichtig ist. Wenn Sie sich an Ihre eigene Jugend erinnern, dann war das genau so. Man wird jünger und nicht alt und mit dem Kopf wackeln sozusagen, wenn man Vitalität, voll Lebensfreude auf die Dinge zugeht, die wirklich wichtig sind. Die Übersicht geht oft alten Menschen verloren. In dem Sinne sagt man in Norddeutschland, dass sie tüdelig werden. Und man sieht auch bei alten Menschen, dass sie jugendlich sind, wenn sie reagieren, wenn sie Interesse haben, wenn sie noch lieben können.
Ja, das ist eine, wir haben einiges hier genannt, aber ich hatte mich irgendwann, lest Ihre Geschichte. Ich dachte, hier ist auch in der Literatur irgendwas vorhanden, wo man was ablesen kann, das, was mir nicht bekannt ist. Da ist, das hätte mich in dem Sinn auch interessiert. Lest aufmerksam Ihre Geschichte, wenn ihr könnt.
Ja, es gibt einen Bestseller in den letzten beiden Jahren, Manfred Lütz, Skandale heißt das Buch. In diesem Buch wird die Geschichte der Kirche in diesem Sinne aufgearbeitet. Es werden die ganzen sogenannten Skandale und die Ärgernisse genannt und die werden nicht weginterpretiert, sondern werden in Beziehung gesetzt zu einem Wachstum. Und Herr Lütz ist selber Arzt und Direktor einer Klinik, aber er hat sich genau informiert, bei seinem Freund angenannt, der Kirchengeschichtler in Münster ist. Und daher sind die Informationen solide und sie helfen einem auch.
Ja, den habe ich schon mal in einem anderen Zusammenhang erlebt. Ist ein ganz toller Mann.
Ja.
Okay, dann hoffen wir, dass Ihre Frage damit beantwortet ist und wünschen Ihnen alles Gute weiterhin.
Ich bedanke mich.
Auf Wiederhören.
Tschüss.
Als nächstes hat eine Dame aus Mayen die Nummer für die Teilnahme an der heutigen Sendung gewählt. Und so begrüße ich ganz herzlich auf Radio Horeb Frau Himmel.
Ja, guten Tag. Grüß Gott.
Ja, hallo.
Grüß Gott, Herr Professor. Ich habe eine Frage zum Psalm 90. Und zwar Vers 7. Da heißt es, denn wir vergehen durch deinen Zorn, werden vernichtet durch deinen Grimm. Und Vers 9 und Vers 11 greift das auch nochmal auf. Ja, wie sollen wir das verstehen, wenn wir doch an einen barmherzigen, liebenden Gott glauben? Wie ist das mit dem Grimm und dem Zorn zu verstehen?
Es gibt viele Christen, die meinen, sie kämen um die Aussage herum, dass es ein jüngstes Gericht gibt. Und es wäre Gott gleichzusetzen mit einem Liebesautomat, wo man nur ein Centstück einstecken muss und immer kommt dasselbe raus, nämlich es ist alles nicht so schlimm, es ist eigentlich alles egal.
Aha.
Und die Botschaft der Bibel ist nicht, Gott soll ein Prinzip sein, das sagt die Bibel nicht, sondern Gott ist lebendig und hat mit jedem Menschen eine eigene Geschichte und das ist eine Geschichte von Liebe und Enttäuschung, von Hoffnung und auch von Wut und Frustration. Und wir sollen nicht so tun, als sei, wenn es uns schlecht geht im Leben, das nicht vereinbar mit der Güte Gottes. Denn Gott lässt viele Dinge geschehen, viele Dinge kommen auch von Natur aus, aber es gibt auch wahrgenommene Strafen. Wenn Sie die katholischen Gedichte von Reinhold Schneider gegen Ende des Zweiten Weltkrieges mal lesen können, da geht es um die Wahrnehmung, dass das, was Deutschland geschieht und passiert, an wahnsinnigem Leiden, dass dieses wohl verdient ist.
Also wir müssen Gott ernst nehmen.
Ja, ja.
Ja, Ah ja, so ist es zu verstehen. Ja, vielen Dank, da haben Sie mir weitergeholfen. Dankeschön.
Alles wiederhören. Gute, wiederhören.
Ja, danke, wiederhören.
Als letztes für heute darf ich an Sie, Herr Professor Berger, zwei Fragen einer Dame ausrichten, die uns angerufen hat und die sehr gerne wissen möchte, ob Jesus denn Vegetarier war, denn es heißt, dass er Essener war und die Essener waren wohl Vegetarier. Also so viel zu Frage 1 erstmal.
Wer die Essener genau waren, weiß man noch nicht einmal. Nehmen wir mal an, sie seien Vegetarier gewesen. Das könnte sein, sie waren jedenfalls eine Reformbewegung und Juden aßen ohnehin ja nur geschächtetes Fleisch, also ohne Blut, aber das war dann immerhin noch Fleisch. Jesus feiert mit seinen Jüngern das Passamahl. Und das setzt voraus, es gibt ein Passalam. Das war die Einsetzung des Abendmahles in dem Zusammenhang. Wenn Jesus dann Brot und Wein extra reicht, dann ist das sozusagen die Vorspeise nach einigen gewesen. Auf jeden Fall war es nicht ohne das Passalam. Und das ist Fleisch. Das heißt, Jesus war nicht Vegetarier.
Herr Professor Werger, vielen Dank für diesen ersten Punkt. Und zum zweiten, die Dame hat noch gefragt, dass es ja auch heißt in der Vaterunser, bitte führe uns nicht in Versuchung. Müsste es denn nicht heißen, führe uns in der Versuchung, da wir ja täglich den Versuchungen des Alltags ausgesetzt sind?
Also nach meiner Auffassung müsste es heißen, lass uns nicht in Versuchung geraten, denn der Versucht ist der Teufel. Und wie das vorzustellen ist, das sehen wir am Anfang der Evangelien. Dort wird Jesus durch den Heiligen Geist in die Versuchung geführt. Da passiert also das, wovon wir im Vaterunser befreit werden wollen. Das heißt dort in Markus 1, der Heilige Geist trieb Jesus in die Wüste und dann versuchte ihn der Teufel dort. Also der Teufel ist der Versucher, das ist klar, aber der Heilige Geist hat ihn dahin geführt. Und im Vaterunser, das speziell für die Jünger gedacht ist, bitten die Jünger, lieber Gott, so stark wie Jesus sind wir nicht, lass uns dieses erspart bleiben. Wir sind schwache Menschen. Wir sind Jünger, die noch nicht einmal wach bleiben können, wenn Jesus bietet, wie in Gethsemane. Und deshalb, lass uns nicht in Versuchung geraten, denn wir sind schwach, das würden wir alles nicht überstehen.
Ja, vielen Dank, Herr Professor Berger, für die Beantwortung dieser letzten anonymen Hörerfrage für heute. Wir haben über viele verschiedene Themen der Bibel heute gesprochen. Hier bei Frag den Prof zur Bibel beispielsweise ging es um das Gleichnis vom untreuen Verwalter. Es ging auch um Johannes, der Kleinste im Himmelreich genannt wird, beziehungsweise der Kleinste im Himmelreich sei größer als er, aber er sei der Größte auf Erden, der größte Prophet. Und wir haben auch noch über viele weitere Themen gesprochen, wie über die verlorene Drachme und über das jüngste Gericht und vieles mehr. Für alle, die jetzt einfach mitten reingeschaltet haben, diese Sendung können Sie sehr gerne herunterladen als Podcast auf horeb.org sowie in der Radio Horeb App und auch im Skill von Alexa. Und die Sendung kann auch als CD bestellt werden unter 08328 921 120. Aber zunächst jetzt Ihnen, Herr Professor, ein ganz herzlicher Dank, Herr Professor Berger, dass Sie sich wieder Zeit für uns genommen haben und uns die ja oft schwer zu verstehende Bibel im Alten sowie im Neuen Testament entschlüsselt haben.
Bitte schön.
Auch all unseren Hörerinnen und Hörern gilt ein herzlicher Dank fürs Einschalten und Zuhören. Und ich hoffe, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit reinhören, wenn es heißt, Frag den Prof zur Bibel. Für Sie war Leon Bichler in München am Mikrofon und ich lade Sie jetzt herzlich dazu ein, noch dran zu bleiben und um 15 Uhr mit den Teams von Radio Horeb in München und Balderschwang das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten. In jedem Fall alles Gute Ihnen, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.